Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Die gute Nachricht gleich mal vorab. Bald ist es vorbei.
In wenigen Wochen haben wir die Omikron-Welle überstanden. Bleiben wir ruhig und achtsam und aufmerksam. Und dann können wir uns entspannt auf Ostern freuen.
Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, heute beim Corona-Update zusammen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ja, vorbei ist leider der Russland-Ukraine-Konflikt noch nicht. Aber Emmanuel Macron, der französische Präsident, sieht Lösungen.
Je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé. Mais j'en suis sûr.
Das hat er gestern nach dem Treffen mit Putin gesagt. Macron gibt sich zurzeit als Putin-Versteher, kann man sagen. Aber was will Wladimir Putin eigentlich jetzt genau in diesem Konflikt? Das schauen wir uns heute genauer an mit Sarah Pagung, Expertin für russische Außenpolitik.
Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder auch nur eine Kooperation mit der NATO unterhalb der Mitgliedschaftsstelle ist sicherlich ein Pfeiler dessen, was Russland will. Das andere ist aber an sich eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsordnung.
Wir sprechen auch über eine deutsche Oscar-Nominierung, ein Tanzvideo und den EU-Mikrochip-Mega-Deal. Aber so richtig mega war bisher nur eins in dieser Woche, nämlich der Tisch, an dem Putin und Macron gestern gesessen haben. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, XXL-Format. Und mir ist aufgefallen, ein Tisch ist nicht nur ein Tisch, sondern ein wirklich unterschätztes Möbelstück.
An diesem Besprechungstisch arbeite ich auch, denn von dort ist der Weg zum Büro am kürzesten.
Ich glaube, der Satz, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, der ist gar nicht falsch zu verstehen.
Immer wenn er auf den Tisch gehauen hat, hat er wohl gedacht, ein Kohlekraftwerk schaltet sich jetzt gleich ab.
Um dieses Cover zu verwirklichen, musste ich natürlich meine Mutter bitten, mir den Chippendale-Tisch mal kurz zu pumpen, damit wir den auch fotografieren können mit Lottoschein.
Der Chippendales-Tisch bei Wolfgang Niedecken. Gut, in diesem Sinne ist es angerichtet und aufgetischt zu eurem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Spannung können die wohl. Dort in Hollywood, heute wurden die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben. Die Vorauswahl gab es ja schon vor ein paar Wochen. Heute dann das Feintuning und am 27. März.
And the Oscar goes to.
Und Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in L.A., hat diesen Schritt, den wir näher kommen, zu dieser Verleihung beobachtet. Die Nominierung zum dritten Mal in Folge, aber leider kein deutscher Film unter den Nominierten. In der Kategorie bester ausländischer Film, das ist natürlich traurig. Aber in Frankfurt, hier, da kann man sich vermutlich freuen über eine Nominierung, ne?
Ja, in Frankfurt bzw. im Taunus. Tatsächlich habe ich etwas gemein mit Hans Zimmer, der ja nominiert wurde für Dune, der Wüstenplanet. Wir kommen nämlich aus dem gleichen kleinen Vorort von Frankfurt. Insofern drücke ich ihm natürlich doppelt die Daumen, dass es klappt mit einem Oscar für seine Filmmusik zu Dune. Ganz klar.
Sehr schön. Der deutsche Film, der nominiert war, hat es leider, oder beziehungsweise in der Vorauswahl, eigentlich gut im Rennen war, hat es leider nicht gepackt. Mhm. Ist das eine Überraschung oder Ich bin dein Mensch hat es ja nicht geschafft? Sagst du dazu?
Ja, es ist natürlich aus deutscher Sicht total traurig, dass es der Film nicht geschafft hat. Und Maria Schrader ist natürlich eben einfach eine tolle Regisseurin und man hätte es ihr so sehr gegönnt. Aber es gab eben starke Mitbewerber, unter anderem eben der norwegische Film Der schlimmste Mensch der Welt. Da steckt zwar ein Mensch drin, aber eben leider nicht unserer. Der wird so als Favorit gehandelt und dann gibt es eben auch noch einen japanischen Film, Drive My Car. Auch der wird als starker Favorit gehandelt und anscheinend hatte einfach die deutsche Auswahl da keine Chance geben.
Lass mal bei diesem japanischen Film Drive My Car bleiben. Der ist ja gleich zweimal nominiert, habe ich gesehen, als bester Film und dann nochmal bester ausländischer Film. Ist das normal?
Das ist schon durchaus ungewöhnlich, aber nicht das erste Mal. Wir hatten das ja bei Parasite schon. Das ist ja eben auch ein Film gewesen, der eben als bester internationaler Film gewonnen hat und dann nochmal als bester Film gewonnen hat. Das war damals ein absolutes Novum, könnte dieser Film theoretisch auch schaffen. Ist aber vor allem so ein bisschen ein Zeichen, dass die Oscar-Akademie ausländische Filme oder internationale Filme, wie es ja heißt, aufwertet auch damit. Sonst wurden die eben immer in diese eine Kategorie so ein bisschen abgeschoben. Aber man hat eben einfach mittlerweile begriffen, Hollywood kann sich nicht nur um sich selbst drehen, sondern wir müssen den Blick weiten in die weite Welt. Da werden auch gute Filme gemacht, eben auch in Japan oder auch woanders. Und auch die haben es verdient, als bester Film vielleicht ausgezeichnet.
Ist das Teil dieses Prozesses, dass die Oscar-Akademie so ein bisschen sich wandeln will? Ich meine, wir haben es ja in der Vergangenheit auch gesehen mit Oscars So White, viel Kritik, dass die Oscars auch nicht divers genug sind.
Ja, auf jeden Fall. Und die Oscar-Akademie versucht auch tatsächlich was zu tun. Und zwar von innen heraus sozusagen. Also das bedeutet, bei den vielen, fast 10.000 Mitgliedern eben neue aufzunehmen und die dann eben nicht altmännlich weiß sind. Das nämlich, was man der Oscar-Akademie immer vorgeworfen hat, sondern die einfach diverser sind. Die anders aussehen als viele andere Akademie-Mitglieder. Und ich glaube, das spiegelt sich wieder. So in den ersten Reaktionen habe ich schon rausgehört, dass man eigentlich so relativ zufrieden ist, auch mit den Nominierungen. Wenn wir zum Beispiel auf die Männer gucken, Will Smith ist mit dabei für King Richard, Denzel Washingtons für The Tragedy of Macbeth. Zwei tolle Filme, zwei tolle Darsteller, die ganz verdient da natürlich drin sind. Aber vielleicht in einem anderen Oscar-Jahr vor 10 Jahren wäre das vielleicht eben nicht der Fall gewesen. Insofern ist das spannend. Und auch bei Jane Campion müssen wir zum Beispiel nochmal drauf gucken. Eine Frau, die jetzt als beste Regisseurin nominiert wurde, zum zweiten Mal in dieser Kategorie. Und das ist wiederum für sich ein Novum. Also wissen wir ja, wo wir stehen.
Ja, aber wir haben noch gar nicht über die begehrteste Kategorie überhaupt gesprochen. Der beste Film, wer ist da Favorit?
The Power of the Dog ist absoluter Favorit. Insgesamt 12 Nominierungen bei den diesjährigen Oscars und ist auch so ein bisschen der Kritikerliebling, der sich so rausgestählt hat in den letzten Wochen. Und ich glaube, der hat wirklich die besten Chancen, auch diese Trophäe mit nach Hause zu nehmen.
Und 27. März, wird es da eine richtige Verleihung, eine große geben oder was ist da geplant?
Also es ist schon geplant, dass es eine Verleihung gibt, wahrscheinlich auch wieder im Dolby Theater, also an gewohnter Stelle am Hollywood Boulevard. Ich gehe auch davon aus, dass wir einen roten Teppich bekommen werden. Wie es dann genau aussieht, ist Maskenpflicht drinnen, muss Abstand gehalten werden, darüber weiß man noch nicht ganz so viel. Aber immerhin, die Zahlen gehen gerade runter in Kalifornien, also es sieht alles ein bisschen besser aus, als hätten wir den Scheitelpunkt der Omikron-Welle erreicht. Insofern ist noch ein bisschen Hoffnung da.
Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin aus Los Angeles über die Nominierung der Oscars. Lieben Dank.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, im Vergleich zum französischen Präsidenten Macron klang der russische Präsident Wladimir Putin gestern nach dem Treffen nicht ganz so versöhnlich.
Man versucht immer wieder, Russland mit der Darstellung zu beruhigen, dass die NATO eine friedliche, ausschließlich defensive Organisation sei. Außerdem wird Russland in der Militärstrategie der NATO aus dem Jahr 2019 als Hauptgefahr für die Sicherheit und als Gegner bezeichnet. Die NATO hat uns als Gegner markiert.
Dann hat er aber doch noch die Kurve gekriegt.
Wir gucken mal, wie das Treffen des Herrn Präsidenten in Kiew verläuft. Wir haben vereinbart, dass wir nach seiner Reise in die ukrainische Hauptstadt telefonieren und unsere Meinungen diesbezüglich austauschen.
Ja, aber was ist eigentlich die Meinung von Wladimir Putin? Was will er genau bezwecken mit dem Konflikt um die Ukraine? Sprechen wir drüber mit Sarah Pagung. Sie ist Expertin für russische Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Gehen wir nochmal zum Ausgang des Konflikts zurück. Also Russland will keine NATO-Osterweiterung, zieht deshalb Truppen an die ukrainische Grenze. Aber Interesse an einem Krieg kann ja Russland nicht wirklich haben, oder?
Das kommt ganz auf das Rational drauf an, was wir Moskau unterstellen oder was Moskau auch hat. Also letzten Endes sieht es aus russischer Sicht so aus, dass die Ziele, die Moskau hat, politisch nicht umgesetzt werden konnten. Also sprich, das Ziel vor allen Dingen, die Ukraine in der eigenen Einflusssphäre zu halten. Die Ukraine strebt ja immer weiter nach Westen. Und wenn diese politischen und diplomatischen Mittel eben nicht ausreichen, ist die Frage, ob Moskau eben auch bereit ist, militärische einzusetzen. Und das sind sie ja, das haben wir 2014 auch schon gesehen.
Okay, was möchte Putin denn dann eigentlich noch?
Also die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder auch nur eine Kooperation mit der NATO unterhalb der Mitgliedschaftsstelle ist sicherlich ein Pfeiler dessen, was Russland will. Das andere ist aber an sich eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsordnung. Wenn wir uns die anschauen, basiert die darauf, dass alle Staaten außen- und innenpolitisch souverän sind. Und zwar unabhängig von ihrer Macht, von ihrer Größe, von ihrem Wirtschaftspotenzial. Und indem Russland eben eine Einflusszone in der Ukraine haben will, will es ja genau dieses System nicht, sondern ja, Staaten mit unterschiedlicher Souveränität. Und darum geht es letzten Endes auch.
Wie kann Europa denn jetzt sinnvollerweise reagieren auf das, was da passiert? Sanktionen gegenüber Russland oder doch nochmal mehr Verhandlungen? Ist das ein Weg, den Putin auch gehen würde?
Also ich denke, dass sich das einander nicht ausschließt und das ist ja auch das, was wir sehen. Also zum einen ist es sicherlich wichtig zu versuchen, eine weitere kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine durch Diplomatie zu verhindern. Dazu gehört aber natürlich auch ein gewisses Abschreckungspotenzial und dazu gehören eben ganz klar auch Sanktionen. Und da muss man sagen, dass insbesondere die deutsche Bundesregierung bis jetzt ja sehr vage gewesen ist und sich eigentlich kaum zu Aussagen oder zu genauen Sanktionskonzepten hinreißen lässt.
Wie viel Diplomatie ist Russland, ist Wladimir Putin deiner Meinung nach bereit zu gehen?
Das ist wirklich sehr schwer zu sagen von außen. Also ich glaube, wenn die Forderungen von russischer Seite, also keine NATO-Osterweiterung, Neuverhandlung der Sicherheitsordnung, nicht begegnet wird, und zwar in dem Sinne, dass, ja, dass diese Forderungen erfüllt werden, dann müssen wir damit rechnen, dass es irgendeine Form von Konflikt an der Grenze geben wird, sei es jetzt wirklich eine größere militärische Auseinandersetzung oder möglicherweise auch Formen von hybrider Kriegsführung. Und dann diese Forderungen, die Russland erhebt, sind Moskau wirklich ernst, und das sind ja Forderungen, die Moskau eigentlich schon seit Jahren erhebt.
Was wären das für hybride Kriegsführungsszenarien?
Also beispielsweise Cyberangriffe, das sehen wir ja auch schon verstärkt in den letzten Wochen. Das könnte man sicherlich nochmal deutlich weiter ausfahren. Dann auch kleinere Scharmützel an den Grenzen, vor allen Dingen hinsichtlich des von den Separatisten besetzten Gebieten im Donbass. Auch nochmal verstärkt Informationskampagnen auch in die ukrainische Politik und Bevölkerung herein. Also da hat Russland wirklich ein ganz breites Instrumentarium, um die Ukraine beschäftigt zu halten einfach.
Es wird viel verhandelt, um eine Eskalation zu verhindern. Das ist aktuell so im Russland-Ukraine-Konflikt. Informationen und Einzelheiten zur Lage waren das von Sarah Pagung. Sie ist Expertin für russische Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke fürs Gespräch, Sarah.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern Abend, da hat Christine Lüttke, sie ist im Bundestag für die FDP, ein 9 Sekunden langes Video gepostet. In dem Video sind Christine Lüttke und 4 FDP-KollegInnen zu sehen, wie sie mit Sonnenbrillen und mit Maske durch den Gang des Bundestags da tanzen. Titel des Videos: Wir auf dem Weg zur Abstimmung, um endlich Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch zu kicken. Das Video ist allerdings nach wenigen Stunden wieder gelöscht worden, denn es gibt viel Kritik. Müssen wir darüber sprechen? Verena von Kaltz aus unserem Team hat sich's angeschaut. Worum ging's genau?
Also der Hintergrund ist der, dass Bundesjustizminister Marco Buschmann, auch von der FDP, ja gerade den Entwurf vorgelegt hat für die komplette Streichung des Paragraphen 219a, also des Paragraphens, der die sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche reglementiert und der Ärztinnen und Ärzten im Moment verbietet, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, außer dass sie selbst durchführen. Mhm. Das war ja lange ein großes Streitthema, gerade auch bei der Großen Koalition unter Merkel. Aber jetzt ist klar, der Paragraph wird gestrichen. Und die Freude darüber hat Christine Lüttke dazu gebracht, dieses Video zu posten.
Das dann aber gelöscht wurde, konntest du es noch rechtzeitig sehen?
Nee, ich konnte es nicht mehr sehen, aber es ist bekannt, dass das Video unterlegt war mit der Musik von Gillette, Short Dick Man. Mhm. So, und wenn man auf den Text achtet, im Text des Liedes geht es darum, dass die Sängerin keinen Mann mit kleinem Penis will. Und offenbar machen die PolitikerInnen an einer Stelle im Video auch die Geste für so Kopf ab, ne?
Das ist verständlich, dass das nicht überall gut ankommt, ja?
Nee, vor allem nicht bei konservativen Politikerinnen und Politikern von der CDU, wie zum Beispiel Volker Ulrich, Bundestagsabgeordneter. Der schrieb auf Twitter, FDP-Bundestagsabgeordnete veröffentlichen ein Tanzvideo zum Thema Paragraph 219a StGB und hinterlegen es mit einem Song über Geschlechtsteile. Das ist würdelos. Und Dorothee Bär von der CDU hat getwittert: Herzlichen Glückwunsch zum geschmacklosesten Tweet seit langem. Das Thema ist viel zu ernst, um lustig dazu zu johlen. Keine Frau rennt tanzend und singend zur Abtreibung. Allerdings gab es dann zu diesem Tweet auch wieder Reaktionen, die das Video verteidigen.
Und die gehen wie?
Also die Autorin Sophie Passmann, die schrieb, sie rennen ja auch nicht zur Abtreibung, sondern zur Abstimmung. Wieso sollten sie zu 5 zur Abtreibung? Es gibt ja keinen Mengenrabatt, also etwas zynisch. Und der Twitterer Alex Schnell, der analysiert, dass wieder eine Konservative versuche, den Diskurs von der reinen Information zum tatsächlichen medizinischen Eingriff zu verschieben.
Weil es im Paragraphen 219a gar nicht darum geht, wann und wie abgetrieben wird, sondern oder durchgeführt wird oder warum?
Ja, genau. Die Frage, wann Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden dürfen oder nicht, die ist ja ganz klar geregelt im Paragraphen 218, um den es hier gar nicht geht. Die Chefredakteurin der Welt, Jennifer Wilton, die hat vor kurzem einen Kommentar abgesetzt und beschrieben, dass das Problem an der Debatte um den Paragraphen 219a ist, dass sie sich meist gar nicht um den Paragraphen 219a dreht. Mhm. Denn der regle nur, wie und wo nicht über Schwangerschaftsabbrüche informiert und für sie geworben werden. werden darf. Debattiert aber werde vor allem über Schwangerschaftsabbrüche selbst. Und so macht es übrigens auch Julia Klöckner, ehemalige CDU-Landwirtschaftsministerin, in ihrem Kommentar zum TAMZ-Video von Christine Lüttke. Sie schreibt: Nicht ihr Ernst, Tanzeinlagen zu diesem Thema. Es geht auch um die Frage von Lebensschutz. Das Leben oder die Abtreibung eines Ungeborenen ist nichts Banales.
Jetzt hat Christine Lüttke das Video aber wieder gelöscht. Wie äußert sie sich selbst zu der Sache?
Also sie hat noch mal ein bisschen ausführlicher auf Twitter erklärt, dass für sie der Gedanke unerträglich ist, dass Frauen nicht einfach an aufklärende Informationen kommen, weil Ärzte und Ärztinnen sich damit strafbar machen. Und dass das künftig nicht mehr so ist, das sei ein Grund zur Freude. Aber das Video habe bei diesem sensiblen Anlass Raum für Missverständnisse geboten, schreibt sie. Deshalb die Löschung mit Bitte um Entschuldigung.
Ein kurzes Tanzvideo zur Abstimmung des Paragraphen 219a von Abgeordneten der FDP-Bundestagsfraktion hat auf jeden Fall für Aufregung gesorgt. Verena von Keitz hat es uns eingeordnet und jetzt könnt ihr euch eure Meinung dazu bilden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Chip Act. Nein, das ist keine Bühnenshow und das ist auch keine neue Chipsorte. Das ist nämlich der Plan, sich vom Mikrochip-Mangel zu schützen. Und den Plan hat die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute bekannt gegeben, wo, wie und wann die Chips in Europa hergestellt werden, um sich damit zum Beispiel eben vom asiatischen Markt nicht mehr so abhängig zu machen.
The first goal is in the short term.
Kurzfristig wollen wir uns für künftige Krisen besser wappnen, indem wir Versorgungsengpässe erkennen und dadurch vermeiden. Und mittelfristig wollen wir Europa zum Anführer in diesem strategisch wichtigen Markt machen.
Und Ausgaben von 40 Milliarden Euro sind da eingeplant. Müssen wir darüber sprechen mit dem Wirtschaftsjournalisten Nicolas Lieven. Grüß dich, Nicolas.
Hi, grüß dich, Tilo.
Um welche Dinger reden wir hier eigentlich?
Wir reden über Halbleiterchips. Das sind so kleine Technikwunder, muss man sagen, auf allerengstem Raum, die einfach elektronische Prozesse steuern, digitale Prozesse. So muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so An-Ausschalter, aber ganz, ganz viele hintereinander. Wir kennen das aus dem Computer. Da haben wir welche, die Rechenaufgaben übernehmen, die Daten speichern, Programme ausführen und so weiter. Und man denkt ja immer, geht immer ganz schnell, aber bis so ein Chip mal wirklich am Start ist, dauert es ungefähr 6 Monate. Das heißt, der muss designt werden, dass er passt. Dann muss er gefertigt werden. Dann kommt so ein Packaging, da kommt er in Gehäuse rein und wird verdrahtet und so weiter. Und damit man mal so eine Vorstellung hat von der Größe, zwischen 1 Millimeter haben die von der Größe und wenige Zentimeter. Aber wenn man die aufklappen würde, sich die Bauteile anschauen würde, die Strukturen dahinter, dann sind die zum Teil so groß wie 1/1000 Haar. Und das Handelsblatt hat mal geschrieben, die Strukturen sind so klein, das entspricht dem, was ein Fingernagel pro Sekunde wächst.
Ich meine, viele merken das vielleicht noch. Spielekonsole zu Weihnachten bestellt, immer noch nicht da. Oder vielleicht ein E-Bike. Wie wichtig sind die Dinger im Alltag bei uns?
Um ganz ehrlich zu sein, die stecken einfach überall drin. Ich habe gerade Computer gesagt, in Handys, in Maschinen, in Haushaltsgeräten. Waschmaschine wird nicht funktionieren. Du hast gerade eben gesagt, elektronisches Spielzeug, die PlayStation. Also quasi überall, was elektronisch gesteuert werden muss und steckt da eben nicht nur ein Chip drin, sondern schauen wir uns ein Auto an. Da haben wir gerne mal 1000, 1200, 1400 solcher Chips drin für den Scheibenwischer, der funktionieren muss. Die Assistenzsysteme, Klimaautomatik, Navigationssystem und so weiter und so weiter. Um es einfach zu sagen, es funktioniert praktisch nichts, wenn oder nichts Elektronisches ohne diese Halbleiter.
Ich habe jetzt schon mitbekommen, eben, dass man sich schützen will, nicht mehr Lieferengpässe hinnehmen will, wenn man autark ist. Ist das der Hauptgrund? Ich meine, die EU kann ja nicht so viel herstellen, dass sie den eigenen Bedarf dann deckt, oder?
So, und das ist ja ehrlich gesagt auch nicht das Ziel. Und deswegen, ja, man will sich ein Stück weit wenigstens unabhängiger machen. Es ist einfach so, dass wir im Augenblick ungefähr 10% dessen selbst produzieren, was wir eigentlich brauchen. Bis zum Jahr 2030 will man 20% dessen produziert haben, was wir so brauchen. Allerdings heißt es, die Chipproduktion bis dahin hat sich verdoppelt. Das heißt, wir müssen jetzt richtig, richtig, richtig Gas geben. Gut ist, dass wir große Konzerne haben, wie Intel zum Beispiel, kennt man natürlich, weniger bekannt ist TSMC oder TSMC. Die kommen aus Taiwan, die beherrschen den Markt und die haben schon Interesse angemeldet an Standorten in Europa. Der Punkt ist einfach, dass wir jetzt zum Beispiel Konflikte haben zwischen China und Taiwan und dass man einfach Angst hat, dass das eskaliert und dass wir dann aus Taiwan möglicherweise keine Chips mehr bekommen. Und dann haben wir eben die ganz große Sorge, dass man sagt, die deutschen Firmen, die lagern nicht so viel. Es gibt ja hier diese Just-in-Time-Produktion. Man liefert dann, wenn man die Dinge braucht. Deswegen so viele Lager haben wir hier nicht, die voll sind mit Chips. Und das ist das große Problem. Sagt man, wenn es da noch zu Konflikten kommt, nochmal zu Lieferengpässen, dann haben wir so 3-4 Wochen Zeit und dann stehen im Prinzip alle Bänder still.
Also mittelgut oder wie fällt dein Fazit jetzt aus bei diesem Chip Act?
Ach, weißt du, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, wenn Frau von der Leyen sagt, das ist dann eine kurzfristige Lösung. Das ist es natürlich überhaupt nicht. Denn wenn wir hier Chipfabriken aufbauen wollen, dann dauert das ungefähr 2,5-3 Jahre, bis die ersten Chips tatsächlich fertig sind. Das heißt, es ist wirklich mittelfristig gesehen. Und dann investieren wir gut 40 Milliarden, aber die USA machen es auch. China investiert 150 Milliarden und wir werden immer abhängig sein von den USA, von Taiwan, von Singapur, von Vietnam, weil wir Maschinen brauchen. Wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen spezielle Chemikalien und so weiter. Unabhängig werden wir nicht, wir werden unabhängiger. Aber es ist natürlich gut, es ist für die Jobs gut, es ist fürs Know-how gut, wenn hier auch investiert wird.
Die Einschätzung des Wirtschaftsjournalisten Nicolas Liefen war das. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionschefin, hat heute den EU-Chip-Act vorgestellt. Geht es im Wesentlichen darum, die EU autark zu machen, was die Chip-Produktion und Herstellung angeht. Niklas, danke fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja Mensch, was war das heute für eine Show im Eiskunstlauf bei den Olympischen Spielen? Sowas schon mal gesehen, Mirjam?
Jein, also so viel gute Leistung geballt zur gleichen Zeit eigentlich noch nicht. Aber so von den einzelnen Läufern natürlich schon. Aber das war ein Riesenspektakel. Das hat mich sehr gefreut.
Mirjam Thurgey-Leuenberger ist Fachgruppenleiterin Eiskunstlauf beim Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig und selbst Eiskunstläuferin gewesen. Und wir reden über die Kür von US-Amerikaner Nathan Chen.
Schauen wir auf die Sprünge. Der Flip, Einwärtskante abgesprungen, 4-mal gedreht, sauber gelandet. Der Achsel, vorwärts abgesprungen, 3,5-mal gedreht. Und dann diese Wahnsinnskombination aus vierfach Lutz, dreifach Tolup. Auch da gab es fast 4 Punkte Aufschlag.
Also Lutz, Achsel, Tolup, das sind alles Begriffe, die musst du uns erklären. Warum heißen die Sprünge so, wie sie heißen, Mirjam?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Sprünge, die tatsächlich nach jemandem benannt sind, der das zum ersten Mal gesprungen ist oder den Sprung sozusagen erfunden hat. Und dann gibt es wiederum Sprünge, die danach benannt sind, wie sie ausgeführt werden oder wie die Zeichnung auf dem Eis aussieht.
Aha. Und generell gibt es 6 Grundsprünge, das habe ich wohl schon so gelesen, und dann kombiniert man die einfach nur, oder?
Genau, es gibt 6 verschiedene Sprünge. Es gibt 3 Sprünge, die eingesteckt werden, also das heißt mit der Zacke werden die gesprungen, und dann gibt es 3 Sprünge, die werden von der Kante gesprungen. Und dann gibt es noch einen Sprung, aber der wird so als solches nicht als Einzelsprung gezeigt, sondern der ist nur so ein Verbindungselement noch.
Okay. Und wenn man die Zacken vorne an den Schlittschuhen reinhaut ins Eis, dann geht es meistens mehrfach um die eigene Achse, oder?
Genau, also heutzutage geht das bei den Männern und aber auch bei den Frauen mittlerweile 4-mal.
Ist das schon das Maximum? Oder kann man sagen, das, was man jetzt bei Nathan Chen gesehen hat mit dieser wahnsinnigen Kombination von 4-fach Lutz, 3-fach Tolup, da geht vielleicht irgendwann noch 5-fach, 6-fach?
6-fach, da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß, dass auf jeden Fall von einem jungen Amerikaner schon 4-fach, 4-fach gesprungen wurde. Mhm. Und sie sind auch dran am 4-fach Achsel. Das heißt, der Achsel, der ist ja immer noch eine halbe Drehung mehr, als man so sieht bei der 4. Also der ist 4,5-mal rotiert. Also daran sind die Jungs schon. Und ich denke, dass es schon möglich wäre, 5-fach zu springen. Aber ob dann das Training so ausgehalten wird, weil man muss natürlich dann viel dafür trainieren, das ist eine andere Frage.
Aber es gibt da schon bei der Rotation Unterschiede zwischen Mann und Frau?
Nicht mehr so groß wie auch schon. Also die letzten 3 Jahre haben uns gezeigt, und da kommen halt die jungen Russinnen jetzt hervor, dass eigentlich nicht mehr ein großer Unterschied ist zwischen den Männern und Frauen. Aber klar, natürlich, bei den Frauen beschränkt sich das auf so 3-4 Läuferinnen jetzt an den Olympischen Spielen. Und bei den Männern ist es so, dass einfach jeder Mann, der hier an den Olympischen Spielen antritt, praktisch einen 4-fachen aufzeigen kann, mindestens einen.
Das ist schon so mehr oder weniger gesetzt quasi. Was ist das, was man braucht körperlich dazu? Kraft, Koordination oder hat es auch viel mit Gleichgewichtssinn zu tun?
Ein bisschen von allem, würde ich sagen. Also es braucht auf jeden Fall Kraft, es braucht auf jeden Fall eine gute Koordination, um das technisch so auszuführen. Man muss schnell sein, man muss agil sein und ja, also alle Faktoren der koordinativen Fähigkeiten, im Sprich Balance und räumliche Orientierung und so weiter müssen vorhanden sein.
Was war dein Highlight damals als aktive Eiskunstläuferin?
Also ich glaube schon auch, dass ich am liebsten gesprungen bin. Ich habe natürlich keine 4-fachen gesprungen. Schön wäre es gewesen, aber das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, wenn man da so durch die Lüfte fliegt.
Ja. und dann wieder landet. Natürlich sauber, das muss man auch erstmal hinbekommen. Miriam Turgay-Leuenberger ist Fachgruppenleiterin Eiskunstlauf beim Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns dann wieder, wenn es um die sechsfachen Sprünge geht.
Das finde ich gut. Vielen Dank.
Danke dafür. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.